Nur 47% der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in Deutschland fühlt sich sicher dabei, die Vertrauenswürdigkeit von Informationen selbst einzuordnen. So eine Sonderauswertung der letzten PISA-Studie von 2022. Gleichzeitig sind wir als einzelne Informationsempfangende aufgrund der Flut an Infoschnipseln, die uns zu jeder Zeit begegnet, immer mehr gefragt, Informationen selbst bestmöglich einzuschätzen. Denn Informationsflut bedeutet zugleich einen Mangel an Filter. Der Filter, das sind zunehmend wir selbst. Das heißt, für jede einzelne Information jedes Mal aufs Neue darüber entscheiden, ob diese uns vertrauenswürdig erscheint. Keine einfache Aufgabe und sehr viel Verantwortung.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Community-Formats. Wie immer geht es hier um euch, um eure Fragen und eure Anregungen und wir geben euch ganz praktische Tipps mit an die Hand. Und wir wollen starten mit einem Stimmungsbild. Wir haben auf Social Media, auf Instagram, eine Umfrage gepostet. Kevin, möchtest du die einmal kurz vorstellen?
Ja, wir haben ja euch wieder so ein paar Fragen im Prinzip unterbreitet und waren ganz gespannt, was ihr im Prinzip zu den einzelnen Fragen so alles beisteuern könnt. Und eine Frage, mit der wir eigentlich eingeleitet haben, war so ein bisschen, da haben wir gefragt, für wen von euch das eigentlich ja wirklich bewusst ist, dass wir ganz viele Informationen, mit denen wir halt konfrontiert werden, nicht eigentlich auf Wahrhaftigkeit selbst prüfen können, also ob etwas wahr oder falsch ist, sondern eigentlich in den ganz vielen Fällen Vertrauenswürdigkeit zuschreiben, also dass das wirklich eine Zuschreibungsleistung ist. Und da haben 82% von euch eben gesagt, dass ihnen das sehr wohl bewusst ist und eben 18%, dass ihnen das nicht bewusst ist. Mich hat es ein bisschen überrascht. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass ja quasi dieser Bewusstseinsprozess doch noch nicht so flächendeckend angekommen ist. Aber wie siehst du das, Mirna?
Ich glaube, dass es eine schwierige Frage ist zur Selbsteinschätzung, weil man dazu tendiert, sich da allein dadurch, dass du dich in der Frage damit jetzt auseinandersetzt, direkt darüber nachzudenken, oh, ja, natürlich, ich gehe doch bewusst mit Informationen um, ich kann das doch kritisch hinterfragen. Ja doch, natürlich, ich falle ja auch nicht auf Fake News rein. Deswegen glaube ich, dass die Prozentzahl bei Ja sehr hoch ist, weil ich glaube, dass Menschen dazu neigen, sich zu überschätzen. Und das ist so, dass Menschen dazu neigen, sich zu überschätzen. Und ich gehe davon aus, dass die Frage ein bisschen so gestellt ist, dass man da auch nicht mit Nein antworten möchte.
Ja, also verstehe.
Ein bisschen so ein Zugeständnis wäre, nö, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass ich Informationen vielleicht nicht immer kritisch hinterfrage. Ich glaube, dass das ein bisschen verzerrt ist tatsächlich. Ich glaube, das ist keine Frage, die man in Selbsteinschätzung tatsächlich beantworten kann.
Ist eine kühne, aber doch eine recht plausible
Hypothese. Ich möchte niemandem was vorwerfen in unserer Community, aber ich...
Nein. Wir wollen euch auch überhaupt nichts unterstellen. Ich glaube, wenn man so den Blick aber tatsächlich so ein bisschen weitet, also so ein bisschen von diesem konkreten Informationsraum sozusagen weggeht, sondern sich so ein bisschen die Frage stellt, wo im Leben wir eigentlich überall Urteile und Entscheidungen treffen, wo wir nicht eine hundertprozentige Sicherheit haben, ob etwas wahr, zutreffend ist oder eben nicht zutreffend ist. Wenn man diesen Blick weitet, ich glaube, dann wird das so ein bisschen eindrücklicher, dass vielleicht das doch gar nicht in der Breite so bewusst sein kann. Also man denkt jetzt nur mal zum Beispiel, man geht zum Arzt, weil man irgendwie eine Krankheit hat, weil man sich nicht wohlfühlt. Diese Diagnose kommt jetzt von einem Arzt, auf den ich mich verlasse, weil er eine Expertise hat. Habe ich die Sicherheit? Nein, ich habe die Sicherheit nicht. Ich kann mich nicht selbst diagnostizieren. Ja, ich habe das Wissen selbst nicht. Ich vertraue darauf, dass diese Person mir hier eine Einschätzung gibt. Ich kann jetzt diese Wahrscheinlichkeit, dass es zutreffend ist, noch steigern. Ich könnte zum Beispiel zu mehreren Ärzten gehen, zu unterschiedlichen Fachärzten gehen und so weiter und so fort. Das ist nur so ein Beispiel, wo man schon sieht, okay, krass, das ist auch schon eigentlich eine wahrscheinlichkeitsbasierte Entscheidung, die ich da treffe. Na, die im Endeffekt auf Vertrauen basiert. Das Gleiche haben wir in anderen Bereichen auch. Also stell dir vor, du bist eine enthusiastische Cabrio-Fahrerin und überlegst dir jetzt noch, ob du an dem heutigen Tag noch einen Ausflug machen willst. Und dann gehst du in deine Wetter-App und verlässt dich dann eigentlich so per Geisterhand, in den meisten Fällen zumindest, nehme ich an, da drauf, ja, wenn da steht, Sonnenschein, dann kann ich das Wagnis eingehen. Auch eine Vertrauensleistung. Kennst du die Modelle dahinter? Verstehst du diese Modelle? Wie sicher die sind? Also das sind, finde ich schon, ne, das sind ja auch alles Informationen, muss man immer wieder bedenken. Und da sieht man schon, ja, das hat ganz viel mit Zuschreibung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu tun.
Ich finde gerade die Beispiele, die du gewählt hast, ganz interessant, weil ich aber auch glaube, dass viele Menschen und vielleicht auch ich inbegriffen, jetzt spezifisch bei den Beispielen vielleicht nicht direkt vertraue. Und ich glaube, es gibt doch einige Menschen, die sich eine ärztliche Zweitmeinung einholen oder die eben in drei verschiedenen Wetter-Apps nachgucken. Also ich mache das, ich vertraue meiner Wetter-App nicht. Ich gucke immer noch auf einer anderen Webseite nach und gleiche das miteinander ab. Aber natürlich, irgendwo muss ich mich dann auf die Informationen verlassen, weil ich habe ja keine Möglichkeiten, das selbst irgendwie für mich zu überprüfen. Also ich habe keine eigene Wetterstation und kann mir meine Informationen selbst dann zusammensuchen. Und ich habe auch kein MRT-Gerät bei mir zu Hause, um mich selbst zu untersuchen oder so. Also so genau, ab irgendeinem Zeitpunkt muss man Vertrauen entgegenbringen. Und ob man das jetzt direkt mit der ersten Person tut, der man begegnet, ist die eine Frage. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt muss ich Menschen vertrauen, sonst funktioniert auch das Leben nicht. Also sonst kann ich mich nicht durchs Leben bewegen.
Ja, Vertrauen ist eine zentrale Größe, du sagtest. Nur genau das, was du beschrieben hast, ist ja ein Stück weit, ich muss ja dich jetzt loben, das ist vorbildlich, was du machst, weil da kommen wir gleich auch nochmal.
Ich wurde schon oft enttäuscht von meiner Wette.
Ja, okay, dann hat das einen Hintergrund, ich verstehe. Aber wir kommen ja gleich nochmal drauf. Also genau das wird gleich auch die Logik sein, wenn wir auf nochmal zu sprechen kommen. Ne? Über was wir in der letzten Themenfolge gesprochen haben, also diesen Vertrauensprüfung eigentlich von Informationen ist genau die gleiche Geschichte. Also der Grundgedanke eben, eigentlich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, der Sache möglichst sicher zu sein, wo uns aber klar ist, das sind eigentlich Urteile unter Unsicherheit. So. Und ich finde, nur über solche Beispiele wird das Ganze greifbarer und das ist nochmal eine andere Form des Bewusstseins, sich anhand dieser Beispiele das mal klar zu machen. Ganz, wenn wir jetzt auf eine konkrete Information, zum Beispiel eine Sachinformation, auch nochmal so als Beispiel zurückkommen wollen. Keine Ahnung, du willst Berlin besuchen und jemand fragt dich, oh, spannend, da gehst du ja Sicherheit auch zum Brandenburger Tor. Wie hoch ist denn das eigentlich? So, was würdest du machen, um da eine Aussage zu treffen?
Ich würde es googeln.
Du würdest googeln, genau. Und dann kämst du wahrscheinlich irgendwie auf Wikipedia, sagen wir mal einen Eintrag. Oder auf.
Ich würde wahrscheinlich eine KI-Antwort direkt angezeigt bekommen.
Ja, das wird. Ah ja, richtig, ja. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon angeschnitten. Genau, das könnte auch passieren. Und dann steht da einfach, genau, du sagst es, dann steht da, ich glaube, rund 26 Meter. So. Und was machst du jetzt? Fährst du nach Berlin und packst einen Zollstock aus und misst nach? Nein, so. Würde ich zumindest jetzt dir unterstellen. Nee. Ja. So, und da siehst du, also du prüfst nicht auf Wahrhaftigkeit, sondern der vernünftige Schritt wäre jetzt, sich zu fragen, okay, wer hat das denn eigentlich gemessen? Ja, war das irgendein Bauherr damals? Gibt es da irgendwie Aufzeichnungen zu? Was sind Quellen, die das eigentlich belegen? So. Und da merkt man das schon. Ja, die meisten würden jetzt eben, okay, Wikipedia-Eintrag, da steht eine Quelle dabei, bezieht sich irgendwie auf eine Monographie von 1991, wird wohl Hand und Fuß haben. Und dann wird man aufhören. So. Und genau solche Beispiele, finde ich, zeigen genau das, wie wenig wirklich Informationen wir selbst verifizieren können. Im Sinne von wahr oder falsch.
Ja, wie wenig wir es können. Gleichzeitig aber auch, wie sehr haben wir das Gefühl, zu dem Thema bereits was zu wissen, das ja auch irgendwie dann dazu beiträgt, hinterfrage ich das nochmal oder nicht? Also vielleicht jetzt mit Größeneinschätzungen hätte ich das Gefühl, okay, da habe ich irgendwie so ein ungefähres Vorstellungsvermögen von. Und wenn dort jetzt stehen würde, das Brandenburger Tor ist 120 Meter hoch, dann könnte ich, dann würde ich mir vielleicht überlegen, stimmt das? Finde ich diese Information irgendwo anders auch? Was gibt es für verschiedene Quellen dazu? Aber je weniger ich von einem Thema Ahnung habe und je weniger ich ein Gefühl dafür habe, was denn hier glaubwürdig sein könnte und was nicht, welche Information irgendwie in eine richtige Richtung zumindest geht vom Gefühl her, desto weniger würde ich das dann hinterfragen. Also je weiter weg irgendwie ein Expertisenfeld von mir ist, desto mehr muss ich mich auf das verlassen, was mir ausgespuckt wird an Informationen.
Ganz wichtiger Punkt, also genau was du sagst, das Vorwissen ja auch und die Vorerfahrungen, die du mit dir bringst, spielen auch eine unheimliche Rolle für deine Vertrauenseinschätzung. Absolut, total wichtiger Punkt. Ganz kleiner Exkurs an der Stelle nochmal, wo es auch mal ganz spannend ist, weil es im ersten Moment auch wieder nichts mit Informationsverhalten Informationskonsum zu tun hat, aber letztendlich wieder genau dasselbe ist. Das sind auch so Sachen wie, ne, du möchtest dir was über Kleinanzeigen zum Beispiel kaufen und bist dahinter etwas her, was du unbedingt haben willst und was auch relativ selten ist. Und das bietet jetzt jemand an, der aber dir keine Zahlungsmöglichkeit mit Käuferschutz einräumen will. Mhm. Und jetzt stehst du da. Jetzt musst du eine Entscheidung treffen, ist dieser Mensch und letztendlich das Angebot, was man auch letztendlich als Information ja auch so gesehen auffassen kann, ist es vertrauenswürdig. Mhm. Den Fall hatte ich schon des Öfteren und ich bin da auch mal mit auf die Nase gefallen, sage ich auch ganz offen und ehrlich. Und daraufhin ging das bei mir auch los. Okay, worauf, auf welche Hinweisreize kann ich achten? Mhm. Na, das ist wieder genau das, was wir in der Themenfolge gesprochen hatten. Was macht mir jetzt diese Entscheidung eigentlich sicherer, wahrscheinlicher, dass da alles gut verlaufen wird? Und dann hat man in dem Beispiel zum Beispiel solche Hinweisreize wie, ja okay, seit wann gibt es diesen Account? Wie heißt der? Wie viele Follower gibt es da?
Was hat er für Bewertungen?
Ja. Ganz genau. Da gibt es dann ja aber auch häufig den Fall, dass Accounts gehackt werden, die gute Bewertungen haben. Dann guckt man sich an, okay, wie viele Anzeigen, Inserate hat es gegeben in der letzten Zeit? Wurden die alle an einem Tag eingestellt? Da merkt man schon, all das sind so kleine, immer wieder Indizien, die einem dann zusammengenommen, und das wird das Spannende gleich sein, weil genau das ist letztendlich dieser Ansatz, den wir auch vorgestellt haben und gleich nochmal präzisieren werden, zusammengenommen führt das dann zu einer möglichst guten, vertrauensbasierten Einschätzung. Bin ich dadurch fein raus, hundertprozentig sicher? Nein, das bin ich in ganz vielen Fällen eben nicht.
Genau, du meintest es gerade. Also man macht sich so ein Bild aufgrund von verschiedenen Hinweisreizen oder verschiedenen Faktoren, die man irgendwie so mit einbezieht. Was wären denn für dich persönlich jetzt Hinweisreize, auf die du achten würdest? Also jetzt nicht nur bei einem Kleinanzeigenprofil, sondern generell bei Informationen.
Ja, vielleicht schwenken wir da nochmal um, weil genau das haben wir ja auch euch da draußen gefragt. Ja. Und ihr habt dann uns geantwortet, also 75% von euch haben gesagt, wir achten auf Quelle und Urheber. Das ist auch so ein ganz klassisches Ding, also dass man eben schaut, von wem kommt jetzt eigentlich die Information, wer ist der Sender, wer steckt dahinter, welche Interessenkonflikte gibt es zum Beispiel da, Finanzierung, was steckt dahinter und so weiter und so fort. 13%, also sehr wenig, haben gesagt, sie schauen auf die inhaltliche Argumentation, also wirklich auf diese inhaltliche Ebene, ob das Hand und Fuß hat. Und 12%, fand ich auch sehr spannend, haben gesagt, ja, eigentlich entscheide ich mit meinem so ein bisschen undefinierbaren Bauchgefühl. Mhm. Und 0% schauen auf soziale Interaktionen, sprich Likes, Kommentare, Shares. Das haben wir ja in der Themenfolge auch so ein bisschen besprochen. Das ist auch eigentlich spannend so als Ergebnis, weil auch da würde ich behaupten, das nimmt man häufig nicht bewusst wahr, aber es spielt schon eine Rolle.
Ich glaube, was hier auch eine Rolle spielt, wie diese Umfrage ausgefallen ist, ist, dass es keine Multiple-Choice-Fragen waren. Denn ich würde behaupten, dass wahrscheinlich die allermeisten bei allen 4 Punkten was anklicken würden. Oder zumindest bei mehreren Punkten. Ich vermute, dass hier so abgestimmt wurde, was ist so das wichtigste Kriterium für mich. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass im Endeffekt das alles zusammen irgendwie eine Rolle spielt. Ja.
Aber wir haben ganz bewusst nach dem Wichtigsten gefragt, um mal so irgendwie zu differenzieren, wo schaut ihr wirklich als erstes drauf oder hauptsächlich drauf?
Aber dann ist es ja eigentlich ganz schön, dass so viele gesagt haben, sie schauen zuerst auf die Quelle. Ja. Also ja, und eben auch nicht auf mein undefiniertes Bauchgefühl. Genau. Dass das auch eine Rolle spielt, ist keine Frage, aber dass das nicht mein wichtigster Faktor ist oder wie viele Likes ein Beitrag hat, irgendwie ein Informationsbeitrag, das ist ja eigentlich dann erstmal ein Ergebnis, wo man denkt, klingt erstmal ganz gut, als würden zumindest die Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, irgendwie ein Verständnis davon haben, wie sie eine Information nach Glaubwürdigkeit beurteilen können. Aber ja, ich gehe davon aus, dass es natürlich alles zusammen eine Rolle spielt.
Ja, aber ich finde es auch ermutigend. Also einmal muss man immer natürlich am Rand erwähnen, das ist logischerweise nicht repräsentativ für nichts. Es sind aber immer so Schlaglichter, die glaube ich, ganz spannend sind. Und wie du sagtest, auch erfreulich eben, dass soziale Interaktionen, also wie viel Engagement-Faktoren da sozusagen sind, wie viel Likes, wie viel Kommentare und wie die Kommentare sind, offensichtlich für diese Einschätzung von euch jetzt eben nicht wichtig war, was auch eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil das ist nicht entscheidend, eben was eben andere Menschen sagen oder ob etwas sozusagen stark gesehen wurde, stark geliked wurde, geshared wurde. Das ist kein gutes Kriterium, um auf Vertrauenswürdigkeit zu prüfen. Gleichwohl nochmal mit diesen 12% undefiniertes Bauchgefühl. Ich würde hier tatsächlich auch vermuten, dass der echte Prozentsatz ein bisschen vielleicht höher liegt. Weil auch da hat man so ein bisschen die soziale Erwünschtheit irgendwo drin. Wer will das so zugeben? Und ich sage es ganz selbstkritisch auch, wenn ich mich so beobachte, wo man auch mal jünger war. Ich glaube, dass mir das eben nicht so ganz klar bewusst war, wo ich da wirklich drauf achte, sondern dass das echt, und darauf wollten wir in der Folge auch hinaus, dieses Lautdenken als Methode, okay, was passiert da eigentlich alles, wenn ich die und die Informationen, der ausgeliefert bin und einordnen muss, ein unheimlicher Gewinn sein kann, das überhaupt mal bewusst zu machen. Also mir war das früher nicht so bewusst. Das ist ruckzuck, okay, du hast einen Eindruck, aber sich mal wirklich zu fragen, okay, wie komme ich jetzt zu diesem Gefühl? Das ist ja oft so ein eher impulsives Ding, hat mir sehr geholfen.
Ja, ich meine, je geübter man darin ist, desto mehr entwickelt sich das ja auch irgendwie dann zu etwas, was sich anfühlt wie ein Bauchgefühl. Also, dass ich eben relativ schnell für mich einschätzen kann, ist das jetzt glaubwürdig oder ist da irgendwas, kommt mir da irgendwas komisch dran vor?
Aber ein begründetes Bauchgefühl.
Es ist dann ein begründetes, genau, es ist dann ein definiertes Bauchgefühl. Aber ich weiß nicht, ob sich das immer so anfühlt in dem Moment, wenn ich eine Information sehe. Und es geht ja ganz schnell. Also dieses laut Denken und einmal das so wirklich durchsprechen, was sehe ich hier, wer ist, was ist die Quelle, was sind die Informationen, wie sind die dargestellt. Das ist eine super Methode, um genau das zu üben. Aber das ist das, was in der Realität, wenn ich am Handy bin und irgendwie durch meinen Feed scrolle, mache ich das ja in der Regel nicht. Genau, aber je besser ich darin geübt bin, desto mehr funktioniert dieses Bauchgefühl. Aber wie du gerade meinst, genau, es ist dann kein undefiniertes Bauchgefühl, sondern ich könnte es dann aufdröseln und begründen, wie ich zu meinem Bauchgefühl gekommen bin.
Genau, und damit es eben nicht bei diesem undefinierten Bauchgefühl eigentlich bleibt, haben wir ja eigentlich, oder das war genau unser Ansatz, auch mit unserem Unterrichtsimpuls im Übrigen, den wir auch in den Shownotes verlinkt haben, das ist genau so ein Beitrag, um eigentlich dahin zu kommen. Und wir haben euch dann aber auch noch gefragt, ob ihr diesen Ansatz, den wir da eigentlich angerissen haben, aber nicht benannt haben, denn kennt. Und zwar nennt man diesen Ansatz auch Trust-Checking-Ansatz oder Vertrauenscheck im Deutschen. Und das ist auch sehr spannend gewesen, weil da haben 57% von euch gesagt, nein, den kennen wir nicht, also die Mehrheit. Und deswegen ist, glaube ich, an der Stelle nochmal schön, wenn wir da nochmal ganz kurz einen Exkurs einfach zu machen, weil nochmal im Kern ist das, was wir in der Themenfolge besprochen haben und das, was wir auch mit dem Unterrichtspuls Impuls anregen, genau deckungsgleich mit dem sogenannten Trust-Checking-Ansatz. Was ist das überhaupt? Dieser Ansatz wurde von der gemeinnützigen Organisation Codetect bekannt gemacht, kann man sagen. An sich, von dem Grundgedanken her, gab es den auch schon vor. Aber, ja, was ist das? Das ist im Endeffekt eine Form, eine Strategie, mit Informationen umzugehen, sie einzuordnen, aber sich auch gegenüber Desinformation eben zu wappnen. Das ist sehr niedrigschwellig und quasi eine Alternative zum klassischen Fact-Checking, was man vielleicht da draußen kennt. Also eben ne, Fact-Checking-Organisationen, das sind ausgebildete Journalisten, Fachexperten, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als Informationen auf ihre Wahrhaftigkeit einzustufen. In so einer ja, Dichotomie, also quasi binär, wahr, falsch. So. Das können wir aber nicht, haben wir gerade so ein bisschen angerissen. Das können wir mit ganz, ganz vielen Informationen selbst gar nicht leisten. A, weil der Tag nur 24 Stunden hat. B, weil wir selbst nicht alle ausgebildete Journalisten sein können. Und tatsächlich auch, weil ganz viele Informationen, die da draußen kursieren, ja gar nicht in so ein Raster passen, ne? Also wahr, falsch. Sondern da gibt es viel auch Stimmungsmache, Emotionalisierung, Populismus, der gezielt irgendwie auf Emotionen wie Ängste und Sorgen setzt. Wo man aber auch dann bei entsprechenden Informationen ja nicht einfach sagen kann, wahr oder falsch. Mhm. So, funktioniert halt nicht. Und deswegen hat Codetect eigentlich einen Vorschlag gemacht. Und das ist eben ganz analog zu dem, was wir auch ausgeführt haben. Lass uns doch alle selbst ermächtigen. Lass uns selbst Informationen prüfen lernen, so gut es eben geht. Und Vertrauenswürdigkeit herstellen. Mhm. So gut es eben geht. Und sie haben dann 5 Kriterien im Prinzip in so einer Art Checkliste zusammengestellt. Einmal gibt es das Kriterium Quelle, Inhalt, Zitat, Bild oder Video und das Medium an sich. Und vielleicht gehen wir da nochmal auf ein paar Punkte ein, was jetzt diese Kriterien eigentlich bedeuten.
Mich würde vor allem interessieren, bei Bild oder Video und Medium und Online-Präsenz, was da genau in diesen Kriterien festgehalten ist. Worauf muss ich da achten?
Ja, Bild oder Video, da schaut man quasi auf diese visuelle Ebene und guckt erstmal, okay, passt das Bild, das Visual eigentlich zum Text, der da drunter steht, zur Überschrift? Ist das irgendwie aus dem Kontext gerissen? Ist es überemotionalisiert, das Bild? Ja, also es ist ganz klar darauf ausgelegt, irgendwie emotional irgendwie zu triggern. Merkt man beispielsweise auch oder sieht irgendwo ran, dass es KI-generiert ist. Mhm. Also da genau hinzugucken, das passiert im Prinzip auf dieser Bild- und Videoebene. Dann haben wir das Medium. Das ist dieser Blick, okay, zum Beispiel bei einer Website, gibt es ein Impressum? Wer steckt dahinter? Ist da eine Person benannt, die ich eindeutig auch identifizieren kann, die verantwortlich auch für die Inhalte ist? Gibt es bei Social-Media-Profilen zum Beispiel irgendwie in der Beschreibung Hinweise darauf, wer ist verantwortlich? Gibt es eine inhaltliche Konsistenz auch in der Art und Weise, wie Dinge dargestellt werden? Und auch sowas natürlich schon wieder auch die Machart, ne? Wie erscheint das Ganze, wie ist das Ganze dargeboten, das sollte auch professionell und irgendwie in der Form stimmig wirken. Das wären dann zum Beispiel genau solche Dinge, auf die ich bezugnehmend bei diesen beiden Kriterien drauf achten würde. Und die anderen Kriterien, die sind auch wichtig. Könnt ihr alles auf Codetect vor allen Dingen euch mal vielleicht schlau machen und euch informieren. Das ist alles sehr schön beschrieben auf deren Website. Wir wollen hier eigentlich nur so ein bisschen diesen Grundgedanken nochmal stärken und klar machen. Man würde quasi je nach Kriterium durchgehen, eine Einschätzung vornehmen und dann zusammengenommen eine Gesamteinschätzung machen. Ne? Und das hätte dann aber trotzdem, und das ist eigentlich das Spannende, immer so etwas von, ja, eher vertrauenswürdig am Ende oder weniger vertrauenswürdig.
Es ist schwierig, das so richtig in zwei Extreme, Gegenpole einzuordnen, sondern man hat irgendwie dann eine Skala, auf der man sich bewegt.
Genau, eine Skala, du sagst es. Und das ist aber zugleich auch das Spannende, auch mit Schülerinnen und Schülern eigentlich zu machen, weil die Welt halt so ist. Die Welt ist kompliziert, sie ist komplex und es gibt meistens nicht diese eindeutigen Wahrheiten und ganz klaren Trennungen. Und deshalb ist dann auch diese Ambiguitätstoleranz, die man da lernt, also auch dieses Irritationselement, ja verdammt nochmal, auf Basis dieses einen Kriteriums würde ich sagen, eher vertrauenswürdig, auf Basis des anderen, oh, das kommt mir nicht so koscher vor, muss ich jetzt eigentlich relativieren. Das ist genau dieser spannende Prozess, den man dann eben auch in der Schule, im Unterricht eigentlich bestreiten kann, wie schwer und komplex Welt ist, Informationen sind und das aushalten zu lernen, das auch abzuwägen, das ist, glaube ich, ja eigentlich das ganz Spannende auch an diesem Ansatz, sich das bewusst werden zu lassen.
Ja, das ist eine total tolle Methode, um das auch im Unterricht umzusetzen und das, ja, da mal so in diese Übung reinzukommen, weil es sind Kriterien, die gut greifbar sind. Also ich kann mich daran gut abarbeiten irgendwie und das auf Informationen, die weiß nicht, von Social Media oder von Nachrichtenseiten oder alle möglichen Informationen, darauf kann ich das anwenden. Gleichzeitig ist es eine Methode, die eben halt auch ihre Zeit braucht und von der wir jetzt nicht erwarten können oder davon ausgehen können, dass es tatsächlich auch die Menschen dann zu Hause machen, wenn sie halt irgendwie Informationen konsumieren. Umso wichtiger, dass dem irgendwie so den Raum zu geben, in der Schule, im Unterricht, um das immer wieder auch zu üben, bis es sich so ein bisschen verinnerlicht, bis wir haben vorhin von dem dann begründbaren Bauchgefühl gesprochen, bis sich sowas irgendwie entwickelt, weil ich es so oft gemacht habe, weil ich einfach irgendwann drin habe, okay, das sind die Kriterien, auf die ich achten kann und irgendwann sehe ich das relativ schnell und kann das für mich irgendwie besser einschätzen.
Ja, du sagst es und ich finde auch, also dieser Reiz eigentlich an dem Ganzen ist, das ist so ein gewissermaßen eine Anleitung zum kritischen Denken. So, ne? Und man kann auch jetzt lange darüber diskutieren, sind das alle Kriterien, die wichtig sind, alle Hinweisreize, die es da gibt. Ich würde sagen persönlich, nein, da gibt es noch viel, viel mehr. Aber es ist ein guter Anhaltspunkt, eine gute Checkliste, wo ich mit anfangen kann. Und genau wie du sagst, auch aus einer Machbarkeitshaltung heraus, dass ich sage, ja, irgendwann muss ich doch auch mal aufhören. Irgendwann kann ich nicht noch weiter das und das berücksichtigen. Und dafür taugt das unheimlich. Und es bringt uns vor allen Dingen selbst in die Lage, was zu tun. Selbst Verantwortung zu übernehmen. Fact-Checking, also Faktenchecks, bleiben weiterhin unheimlich wichtig. Das will man überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber man muss das Ganze eben differenzieren. Das können wir selbst in der Regel einfach nicht betreiben. Mhm. Das können wir nicht leisten. Und deshalb ist das Ganze eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Genau. In diesem Sinne und ja, da fällt mir auch noch ein, ich habe ein spannendes Zitat auch noch in der jüngeren Vergangenheit gelesen, was mich da auch so ein bisschen nochmal drauf gebracht hat. Tom Wannmacher, der, wo wir gerade bei Faktencheckern waren, das ist der Gründer von Mimikama, einer österreichischen Faktencheck-Organisation. Und der hat so schön ganz vor kurzem gesagt in einem Desinformationsreport, die veröffentlicht haben, Zweifeln ist kein Zeichen von Schwäche, sondern der Anfang von Verantwortung. Wer zweifelt, prüft, wer prüft, denkt und wer denkt, ist schwer zu manipulieren. Und ich glaube, wir finden, Trust-Checking passt da genau perfekt rein. Das ist ein super Ansatz, um kontrolliert zu zweifeln, kontrolliert und begründet quasi dein Bauchgefühl auch ein bisschen ein Stück weit aufzubauen oder in Frage zu stellen. Und vor allen Dingen blinden Vertrauen keine Chance zu geben.
Ja. Ich finde, das Zitat lässt sich aber auch sehr gut in zwei verschiedene Richtungen interpretieren. Also klar, wenn wir jetzt hier von Trust-Checking sprechen, ja, ganz wichtig, dass wir kritisch die Informationen hinterfragen. Allerdings, und wir hatten ja auch in der Themenfolge darüber gesprochen, eine insgesamt gesellschaftlich aufkommende Skepsis auch etablierten Medien, die eigentlich gewisse journalistische Gütekriterien erfüllen, die sich ja auch breit macht ein bisschen in der Gesellschaft. Ja. Aber auch da im Endeffekt kannst du mit dem Trust-Checking-Ansatz ja ganz gut entgegenwirken. Also das ist ja relativ nüchtern. Ich kann aus den verschiedensten Gründen an Informationen zweifeln. Und wenn ich mich aber jetzt mit diesem Ansatz dem Ganzen nähere, dann werde ich ja früher oder später merken, okay, diese Kriterien stimmen vielleicht auch eher überein mit eben Informationen aus ja, journalistisch korrekt arbeitenden Medienhäusern. Also ja, ich finde es so interessant, weil ich dieses Zitat aus dem Kontext gerissen auch sehr kritisch sehen könnte.
Ja, du hast recht. Vielleicht ist es bei mir auch eine bisschen strapazierte Brücke jetzt gewesen, aber das ist die Frage, die du stellst im Prinzip. Ne? Wo ist wieder das gesunde Zweifeln und wo hört es eigentlich auf und wird instrumentalisiert, um alles in Frage zu stellen, begründungslos.
Ja, ja. Und schaut doch bei uns auch im Campus vorbei. Dort findet ihr Unterrichtsimpulse, vor allem jetzt auch einen Unterrichtsimpuls speziell zu dem Thema. Ihr findet dort auch Unterrichtseinheiten, zum Beispiel die Unterrichtseinheit Fakt oder Fake News, die ihr wunderbar in eurem Unterricht mit euren Schülerinnen und Schülern machen könnt, um das Thema besprechbar zu machen und in der Klasse ein Gespür dafür zu entwickeln, wie man Informationen kritisch bewerten kann.
Genau, und dann haben wir aber auch noch ein paar Empfehlungen für euch, weil wir finden, das ist, glaube ich, auch ein guter Raum, um euch nochmal Tipps einfach mit an die Hand zu geben, was ist da draußen im Bereich Medien Bildungsangebote eigentlich noch so gibt. Wir haben es gerade besprochen, einmal ganz klar, die Angebote von Codetect, es sind wirklich spannende Sachen dabei. Die haben einmal auch so eine Art Trust-O-Mat, nennen sie das, in Anspielung an den Wahl-O-Mat. Das ist so ein spielerischer Selbstlernkurs für genau diese Kriterien, die wir vorgestellt haben, die Teil also dieses Trust-Checkings sind. Und dann machen sie natürlich auch noch Workshops für Schülerinnen und Schüler und auch gebündelt so eine Art Trust-Checking-Kit, auch eine sehr schöne Sache, die man sich als Lehrkraft eben auch insbesondere mal anschauen kann. Dann fand ich auch noch sehr wichtig, das mal noch zu betonen, so auch als Tipp, wie sieht das eigentlich aus mit journalistischer Praxis, journalistischem Handwerkszeug? Das hatten wir in der Folge auch ein bisschen angerissen in der Themenfolge. Mir ging es so, dass ich da ganz viel in der Schule tatsächlich nicht gelernt habe. Also wie sieht konkreter journalistischer Alltag aus? Wie kommt man eigentlich zum Ereignis, zur Meldung? Was passiert da eigentlich? Welche Schritte und Abnahmeschleifen gibt es? Und. Also die Komplexität des Ganzen überhaupt mal zu begreifen, um dann auch mehr zu verstehen, warum einige Medien mehr vertrauenswürdiger sind als andere. Auch da gibt es spannende Angebote, um quasi Journalismus in die Schule zu bekommen und dieses Wissen. Zum einen die Initiative Journalismus macht Schule, die sich eben auch ganz klar Informations- und Nachrichtenkompetenz auf die Fahne geschrieben hat. Die machen eben Schulbesuche mit ausgebildeten Journalisten in Präsenz und digital, aber auch Lehrkräftefortbildung. Eine ähnliche Richtung geht tatsächlich Lie Detectors, Critical Thinking, ist ein vergleichbarer Ansatz. Ja, das findet sogar in mehreren europäischen Ländern statt. Ja, die Zielrichtung ist aber dieselbe, eben auch eine klare Empfehlung. Und ganz spannend, um auch noch mal was zu haben, wo man das Ganze spielerisch im Unterricht über eine Art Quiz zusätzlich zu den Sachen, die Codetect hat, machen kann, das ist dieser digitale Nachrichtentest oder auch News-Test genannt. Das ist ganz interessant auch noch mal zu erwähnen, dass der eigentlich sich aus so einer groß angelegten Studie auch speist, die 2021 erstellt wurde, also wirklich Beispiele aus dieser Studie auch mit einbezieht. Super, finde ich, ich habe es kürzlich noch gemacht, super spannend, mal selbst durchzugehen. Da gibt es dann ganz, ganz viele Fragen aus diversen Bereichen, wo Elemente dieser Vertrauenswürdigkeitsprüfung, die wir heute vorgestellt haben, nochmal alle berücksichtigt sind. Also und total schön finde ich auch sozusagen eine abgespeckte Variante für 10- bis 14-Jährige. Mhm. Also auch da kann man unterschiedliche Altersstufen, glaube ich, ganz gut adressieren. Und was lernt man da alles? Zum Beispiel, wie unterscheidet man Kommunikationsabsichten, verschiedene Werbung, faktisch orientierte Informationen, Desinformation, Meinungsbeiträge? Wie unterscheidet man verschiedene Sender, also Unterschied Journalismus, Öffentlichkeitsarbeit, Interessenkonflikte, wie erkennt man die, wie sehen saubere Trennungen von Meinungen und Tatsachen auf und solche Dinge. Also im Endeffekt viel von dem, was auch in diesem Trust-Checking-Ansatz teilweise eben auch drin ist.
Ja, ganz spannend. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ihr findet natürlich wie immer alle Empfehlungen und auch die Links zu unseren Unterrichtsmaterialien in den Shownotes. Ich bedanke mich bei dir für die Folge und bei euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.
Ein herzliches Danke natürlich auch von mir. Tschüss.
Tschüss.